So, Epheser 4. Wir wollen nur Vers 1 bis 6 machen. Ist ja auch mal wieder schön, wenn man jetzt keinen Rekordlauf macht, sondern an einigen Worten bleiben kann. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Ja, wenn wir mal den Epheserbrief anschauen, er hat ja 6 Kapitel, dann müssen wir auch sagen, bis Kapitel 3 am Ende beschreibt Paulus, wie Christus die Mitte unseres Lebens ist. Wie wir von ihm her denken müssen, von ihm unsere Kraft bekommen. Wie wir Freude und Zuversicht haben in Jesus. Ich habe immer wieder auch in manchen Gesprächen gehört, wie das auch für Sie eine ganz neue Entdeckung war, wie diese Kapitel 1 bis 3 uns ganz neu gestärkt hat. Er ist unser Friede. Oder es wird alles in der Welt durch Christus zurechtgebracht. Wir haben alle himmlischen Güter durch Christus. Und immer wieder war, Jesus Christus ist die Mitte, der Zugang zu all den Schätzen. Wir sind hineingenommen in die himmlische Gemeinde durch Christus. Also ich will es jetzt nicht mehr wiederholen. Sie erinnern sich ja noch, wie er dann sagt, man wird gar nie fertig, die Länge, die Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Christi auszumessen. Aber jetzt kommen von Kapitel 4 an ganz praktische Ermahnungen. Gefallen Ihnen Ermahnungen? Ermahnungen passen uns ja nicht, wenn uns einer anschimpft. Müssen wir aufpassen. Der Paulus hat ja immer etwas dagegen gehabt, dass man etwas tun soll, wie er immer sagte, durch das Gesetz. Da meint er durch die Forderung. Paulus war also der Meinung, es hat überhaupt keinen Sinn, einem Menschen zu sagen, du musst das tun und jenes. Übrigens, die Leute haben das ganz wahnsinnig gern. Ich glaube, das wäre den Leuten ganz arg lieb, wenn man ihnen jeden Sonntag sagen würde, du musst jetzt 5 Pakete nach Russland schicken und du musst jetzt 3 Besuche machen und das und das und das und das, dann bist du ein richtiger Christ. Aber das geht ja nicht. Wir wollen den Leuten sagen, du musst in Christus sein und das andere kommt dann aus deiner Glaubensbeziehung. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber das ist nur der Weg des Glaubens. Steht im Römerbrief. Nur durch das Evangelium, Christus starb für mich, wächst die Frucht meines Lebens. Aber es gibt doch dieses, dass wir nämlich gläubige Menschen ermahnen müssen. Es tut uns ja auch mal gut, wenn einer zu uns sagt, du könntest ja eigentlich auch jetzt das tun. Das ist keine Forderung, sondern das ist eigentlich ein Tipp, wo einer sagt, aber jetzt mach's doch konkret. Selbst wenn uns einer mal packt und sagt, jetzt sei doch ein bisschen netter. Oder hab doch mehr Geduld oder mehr Liebe. Also die Ermahnung in bester Weise für gläubige Menschen, die ist wichtig, weil sie uns auf das hin anspricht, was uns Christus ja geschenkweise darbietet. Das finden wir immer wieder in den Paulusbriefen, dass er die Christen ermahnt, aufruft und sagt, jetzt lebt doch das. Setz das doch um, was dir Christus geschenkt hat. Der Unterschied ist deutlich. Wir wollen keine ungläubigen Leute mit Forderungen überschütten. Das macht das jüdische Gesetz, das alttestamentliche Gesetz. Aber wir wollen Menschen, die Christus kennen und Christus lieben, auch sagen, jetzt lebt das doch. Das ist die Ermahnung. Denn das ist schlimm, wenn man alles von Christus weiß, kennt, und geht dann weg und vergisst das. Und setzt das nicht um. Das ist furchtbar. Man ist kein Täter. Im Jakobusbrief steht viel davon drin. So ermahnt uns Paulus. Und diese Ermahnung tut uns gut. Jetzt ein Wort einmal zu unseren seelsorgerlichen Gesprächen. Ist ja ganz wichtig. Seelsorge vollzieht sich ja für uns nicht nur im Beichtstuhl, sondern auch in vielen Kaffeegesprächen. Auch bei Begegnungen, dass uns einer sagt, ich habe da Schwierigkeiten, wie mache ich denn das? doch schön, wenn uns einer das Herz ausschüttet und sagt, bei uns kriselt es in der Ehe. Tun Sie das immer nicht so lange sitzen lassen. Oder wir haben Streit bei uns in der Familie. Wie verhalte ich mich richtig? Bei uns ist Spannung wegen Erbe. Oder es gibt ja tausend Dinge, wo schwierige Dinge sind. Im Geschäft, wie verhalte ich mich da richtig? Soll ich das meinem Chef sagen? Und ich möchte doch aus dem Glauben hier handeln. Wie mache ich das richtig? Und da spielt ja die Ermahnung auch eine große Rolle. Sie müssen bloß immer aufpassen. Im seelsorgerlichen Gespräch wollen wir eindeutig einen Rat geben, auch darum bitten, dass uns Gott Weisheit gibt, wie wir das selber im Glauben sehen. Wir wollen auch mit jemandem beten, in solch einem Gespräch, wenn eine Not uns ausgebreitet wird. Aber Sie dürfen das Ermahnen nie so verstehen, dass man Druck ausübt. Ich weiß, dass das immer wieder geschehen ist, aber das ist nicht von Gott. Und es ist eine ganz gefährliche Sache, wenn Menschen durch Menschen gebunden werden. Das war die Not vieler Jahrhunderte durch den Priester, dass die Gewissen gebunden wurden. Halte ich für ganz schwierig. Wir wollen auch bei uns alles vermeiden. Wir wissen, dass das viele Sekten auch tun, dass sie einen Menschenherrschaft aufrichten, zum Beispiel sagen, du musst mir gehorchen. Darum kann es ja nie gehen. Die Ermahnung kann uns immer bloß zu Christus zurückführen. Und gerade in diesen seelsorgerlichen Gesprächen muss es darum gehen, dass wir Menschen Christus groß machen und sagen, du kannst das doch ertragen, einen schwierigen Menschen in deiner Nähe und dennoch lieben. Und wir zeigen ihm, dass auch wie Gott die Herzen wandeln kann und wie man im Gebet bei Gott auch Wunder erwarten kann. Also die Ermahnung bedeutet nie dieses, dass man einen Menschen fertig macht oder einen abkanzelt oder einen Druck ausübt auf das Gewissen, sonst bedeutet immer nur die Ermunterung, den Zuspruch des Evangeliums. Warum weist Paulus darauf hin, dass er der Gefangene ist? Ja, es war sicher auch für die Gemeinden ja ein Rätsel. Wenn Gott Herr im Himmel ist, warum ist dann sein Bote und sein Apostel gefangen? Es wäre doch Gott ein leichtes, diese Ketten wegzunehmen. Das ist für sie sicher auch eine Hilfe, weil ja immer wieder Leute auftreten, die sagen, wenn du im Glauben stehst, dann muss ich das immer zeigen, dass ich deine Wünsche alle erfüllen. Das ist ein Unsinn. Sie wissen, dass das bei einer ganzen Reihe von bibeltreuen Leuten eine Sache ist, dass sie behaupten, wer glaubt, wird nie mehr krank. Das ist ein Unsinn. Jakobus wurde hingerichtet und er hat bestimmt geglaubt. Also ich habe hier in Stuttgart schon mit vielen Leuten gesprochen und ich weiß auch, wie das ältere Menschen sehr belastet. Und ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich einer einmal das kühne Wort ausgesprochen gesagt hat, er hat die großen evangelikalen Wunderheiler noch nie im Krankenhaus gesehen. Wenn sie wirklich heilen können auf Kommando, dann sollen sie durch die Pflegeheime und durch die Krankenhäuser gehen und nicht ihre großen Versammlungen halten. Also wer das fordert, der soll sich auch daran messen lassen. Ich weiß, es ist böse und giftig. Gott tut gewaltige Wunder. In den letzten Tagen einen Besuch, wo es uns ein Arzt erzählt hat, in ganz schwerer Krankheit, wie in sehr kurzer Zeit Gott auf das Gebet hin ihnen Heilung geschenkt hat. Er war so geschlagen durch diese Krankheit. Das wissen wir, dass das Gott tut und wir erleben das in unserer Mitte häufig. Aber es ist nie so, dass wir sagen können, immer, Gott tut seine Dinge unter uns, aber er lässt uns auch lange oft harren und er lässt uns auch Leiden ertragen. Deshalb ist es wichtig, dass der Gefangene sie ermahnt. Und Paulus möchte doch sagen, ich bin äußerlich in einer ganz schwierigen Lage. Ihr guckt vielleicht auf mich runter, das kommt ja dann das andere. Ja, du Paulus, du erlebst ja wenig mit deinem Jesus. Wir erleben viel mehr. Es gab ja diesen Stolz, dass sogar manche gegen den Paulus geprotzt haben und gesagt haben, unser Christenstand ist viel leuchtender als das, was man an dir sieht, äußerlich. Auch wenn er gefangen ist, also in einem niederen Stand, so kann er doch ermahnen. Das Äußere ist gar nie wichtig. Und es darf gar keine Rolle spielen, Bildungsgrad, das äußere Erscheinungsbild, auch nicht, ob Mann oder Frau. Es ist immer wieder Gottes Wort, wenn wir meinen, Es müsste unseren Vorstellungen entsprechen, wer uns ermahnt. Es kann sein, dass ein alter Mensch auch einmal durch einen Jugendlichen ermahnt wird. Auch schön. Und ein junger Mensch durch einen alten Menschen, ein Mann durch eine Frau. Gott benutzt verschiedene Menschen, auch darum ist der Kontakt so wichtig. Denn jetzt geht es ja im ganzen Epheserbrief um die Gemeinde. Und bei Gemeinde denkt der Paulus nie an unsere Organisationen. Liebe Freunde, das ist auch eine Not, die werden wir nicht überwinden. Wir leben in unseren Konfessionen. Neulich war einer ganz verzweifelt, weil er gesagt hat, jetzt habe ich gemeint, ihr seid reformiert, jetzt seid ihr lutherisch. Ich sage, wenn dir das wichtig ist, das wissen wahrscheinlich die wenigsten von uns, wie unser Bekenntnisstand in Württemberg ist. Wir sind lutherisch, aber nicht lutherisch. Die Badener, die sind uniert. Aber jetzt reden wir nicht über diese Dinge. Weil es uns gar nicht um die Gruppe geht und um das Namensetikett, sondern weil es uns darum geht, ob einer in Jesus Christus drin ist oder nicht. Das ist Gemeinde. Und wir kennen nur eine Gemeinde, die kommende Gemeinde in der Herrlichkeit, eine Herde und ein Hirte. Und hier in dieser Welt ist für uns immer wieder schön, wenn wir auch diese Gemeinschaft spüren. Die Allianzgebetswoche ist uns so wichtig. Es wird ja immer wieder gerade bei diesem Wort, das ich auch als Überschrift gewählt habe, hier in unserem Notizenzettel, auf das Sie alle eins seien. Das Wort wird ja fortwährend falsch zitiert. Da wird dauernd gesagt, also damit Sie alle eins sind, müssen wir jetzt auch eins äußerlich sein, steht genau nicht in dem Gebet Jesu drin. Sondern wir sollten eins sein, wie Jesus im Vater war. Wir sollten also so alle in Jesus drin sein. Wir sind äußerlich grundverschiedene Leute. Und ich möchte das immer wieder betonen, dass wir gleich sind, stimmt doch nicht. Einer ist alt, einer ist jung, einer ist reich, einer ist arm. Einer ist so ausgebildet und einer hat dort seine Gaben. Wir haben so grundverschiedene Arten, wir sind sehr verschieden. Wir sind auch verschieden in unseren Auffassungen und Meinungen, aber wir sollten eins sein in Jesus. Und da werden wir heute Abend noch einiges dazu hören. Er ermahnt uns nun als Gefangener. Wir sollten in der Gemeinde immer wieder entdecken, dass uns Gott durch jeden beschenken will. Sie sichern unsere Gemeinde einen Verlust, dass wir auch Behinderte weithin ausgeklammert haben, dass schon die Körperbehinderten durch unsere Treppenkonstruktion und durch unsere Hanglage kaum in einem Gottesdienst dabei sein können. Und wie neulich wieder ein Rollstuhlfahrer drum gebeten hat, haben wir gesagt, das ist, selbst wenn wir die baulichen Dinge ändern, so wahnsinnig schwierig, wir können nicht unsere schmalen Ausgänge noch durch einen Rollstuhl blockieren. Aber da sehen wir, wie Gott uns durch jeden, auch durch den Schwachen, auch durch den umso mehr seine Gaben mitteilt. Wir sollten aufpassen, wie wir das richtig konstruieren, dass wir auch miteinander ins Gespräch kommen. Es tut mir oft ein bisschen weh, wenn manche Leute meinen, dass sie irgendwie bloß so ein Blödsinn, dass man einander die Hand gibt oder dass er eben so Public Relations und dass man so ein bisschen Stimmung macht im Gottesdienst. Nein, wo vollzieht sich denn bei Ihnen Gemeinschaft? Das soll doch der Anstieg sein, dass Sie sagen, da lade ich jetzt heute jemanden in den Gottesdienst zu unseren Esstisch ein. Sind doch so viele Leute. Nicht, dass die ihr Essen brauchen. Es verhungert doch keiner. Aber die brauchen Gemeinschaft. Oder dass ich irgendwo merke, da ist jemand, der jetzt Zuspruch braucht. Wir hatten so eine liebe alte Bethesda-Schwester, die dann in Wuppertal in dem Ruhestand war. Die hatte mal gesagt, sie sei so arg ermutigt worden beim Abendmahl durch das Wort, das neben ihr ein junges Mädchen ihr gesagt hätte. Das hat sie immer wieder erzählt. Es gibt so Dinge, wo Gott das schenkt in der Gemeinschaft. Und ich weiß, wie auch das hinter unseren Freizeiten steht. Darum, der Gefangene ermahnt die anderen, die in der Freiheit sind. Und wie ermahnt er? Jetzt achten wir mal drauf im ersten Vers. Dass ihr der Berufung würdig lebt. Er sagt, ihr habt doch einen ganz hohen Stand, das ist eure Würde. Christus hat euch berufen. Ja, zu was hat euch denn Christus berufen? Dass ihr ihm gehört. Er hat doch für euch sein Leben gelassen. Jetzt soll doch euer Leben im Dienst für ihn verströmt werden. Dass ihr der Berufung würdig lebt. Wir haben ja alle ein Ehrempfinden und wenn uns einer Übles erzählt, sagen wir, das bin ich doch nicht, was der da über mich erzählt. Also wir haben ja das so, dass wir unsere Namensehre nicht bekleckern lassen. Aber wir sollten noch viel mehr aufpassen, dass die wirkliche Ehre, die wir leben, ist, wir sind durch Christus angenommene Hausgenossen im Himmel, mit den Heiligen. Wir werden einmal dabei sein bei Abraham, Isaak und Jakob. Jetzt leben wir doch in dieser Welt. Wir sind heute so arg Modemenschen. Wir sind so arg geprägt durch Literatur, Zeitung, Fernsehen. Wir sollten doch unserer Berufung würdig leben. Wir haben dann so arge Angst, dass wir sagen, da sagen die anderen, guck, das ist so ein Frömmler. Heute hat mir jemand gesagt, wissen Sie, ich will doch nicht bigottisch werden. Da sagen wir, wer ist denn bigottisch? Ja, wie die Kirchenspringer sagen, wer springt denn immer? Also es ist so, weil die Leute immer so Vorstellungen haben, was das alles ist. Aber wir wollen doch einfach mutig sein und sagen, ja, tatsächlich, wir haben ein Ziel, auf das wir zuleben. Wir wollen auch noch Menschen sein unserer Zeit, aber aufpassen, dass wir nicht nach den Regeln dieser Welt leben, sondern würdig unserer Berufung. Die soll nicht beschmutzt werden und nicht bekleckert werden. Unsere Berufung ist, dass uns Gott auch zusammengestellt hat. Ja, auch da blutet mir heute oft mein Herz, wenn ich erlebe, wie Leute auch aus unserer Gemeinschaft ausscheiden, ohne sich zu verabschieden und irgendwo hierhin und dorthin rennen zu einer neuen und nochmal neuen Gruppe. Ich weiß, dass Gott mich hierher gestellt hat. War auch ein Ringen für meine Frau und mich in diesem Jahr 1990, ob wir nicht doch einer neuen Aufgabe uns unterziehen sollen. Aber dann wollen wir immer wissen, Herr, wo hast du uns hingestellt? Das ist nicht die Frage von Sympathie und Antipathie. Wo ist der Platz? Wo ist meine Berufung? Denn das wäre ja furchtbar schlimm, wir würden auch für Gott irgendwo meinen, dafür halte ich mich und Gott will mich nicht. Wo will sie Gott haben? Und da hat uns Gott zusammengestellt. Und deshalb dürfen sie auch die Gemeinschaft annehmen in aller Schwachheit und in aller komplizierten Art. Manche, die sagen, ja, also da passe ich nicht, da gefällt mir's nicht in der Gemeinschaft. Ist ja für uns kein Motiv, dass es uns dort nicht gefällt. Sondern, dass ich sage, hier habe ich meine Aufgabe darin. Ich möchte nicht sagen, dass Sie jetzt irgendwo hingehen sollten, wo Sie von der Parochieeinteilung her hingehören. Ich glaube, die Parochieeinteilung ist auch willkürlich. Aber ich möchte einfach meinen, dass man eine Gemeinschaft auch annimmt, auch wenn sie einem einmal nicht passt. Aber dass man sagt, ich gehöre dazu und ich gehe dorthin, weil ich hier eine Aufgabe habe. Und ich bin dazu berufen. Paulus denkt von der Berufung her. Wandelt eure Berufung entsprechend. Aber nicht bloß im Blick auf unsere Gemeindezugehörigkeit, sondern auch im Blick auf unsere Dienste. Sie wissen, dass Luther ja dieses Wort Berufung genommen hat, auch für die ganze Verpflichtung unseres weltlichen Berufes. Und das ist heute auch vielfach abhanden gekommen, dass ja auch unsere Berufsstellung nicht von Lust und Laune abhängig sein soll, sondern wo braucht mich Gott? In den ganz praktischen Berufsaufgaben. Und wenn ich weiß, das ist mein Beruf, Luther sprach immer vom Stallmisten, von der Magd, wenn das mein Beruf ist, dann ist es ein Gottesdienst. Mache ich das für ihn. Das ist ein tolles Thema. Luther unheimlich viel darüber gesagt, über diese Berufung und diese Berufung im Alltag, wo er sagt, da kann ich beten, weil ich da am Ende meiner Möglichkeiten bin. Es war ja bei Luther so wichtig, dass ich nicht mein Halleluja hinter Klostermauern singe. Sondern sagt, wenn eine Mutter ihre 8 Kinder hat und halb krank ist und alles drunter und drüber geht, dann kann sie Halleluja singen, nicht? Im Alltag, das ist richtig. Da ist deine Berufung. Entfliehe nicht den natürlichen Berufungen Gottes und tu dort deinen Dienst. Wo schwierig ist, wo das nicht passt, dass ihr würdig lebt eurer Berufung. Also Paulus war das schon wichtig, die Christen wieder runterzuholen in ihre konkreten irdischen Platzanweisungen hinein, wo sie ihren Dienst tun müssen. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertrage einen anderen in Liebe. Demut, das ist ein schwieriges Wort, weil wir bei Demut immer meinen, ich müsste mich selber verkrüppeln. Und wir haben ja immer auch solche Schreckbilder gehabt, dass jemand sagt, ich bin eine Flasche und bleibe Flasche und mach alles verkehrt. Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich. Was soll man da immer noch sagen? Das sind so Leute, die warten dann, dass man sagt, nein, sie. Und dann, dass man sie hochlobt. Diese geheuchelte Demut, die ist ja nicht gemeint. Sondern Demut ist das Wissen, ich bin ein Gotteskind. Die biblische Demut weiß, ich bin mit einer göttlichen Krone begabt. Der ewige Gott streitet für mich. Er zieht mir die weißen Kleider seiner Gerechtigkeit an. Demütige Leute haben keine geringe Meinung von sich. Demütige Leute, die im Glauben demütigen Leute, haben eine hohe Meinung von sich. Aber sie brauchen das nicht vor der Welt hinaus zu posaunen. Die versteht das auch nicht. Und darum können wir das ertragen, wenn einer seine Schuhe an uns abputzt. Warum nicht? Gott wird uns rehabilitieren. Das ist Gottes Sache, für meine Ehre zu streiten. Ich nicht. Ich möchte nicht mich rechtfertigen. Weil wir einen hohen Stand haben, brauchen wir nicht zu zanken. Das heißt Demut. Dann können wir auch sagen, da vergebe ich mir nichts, einen niedrigen Dienst zu tun. Und daran soll man Demut sehen, dass man eben auch sich unter andere drunter geben kann. Wir sollten doch mal irgendwo auch mit Ehepaaren über dieses Problem reden. Es ist natürlich die ganze Frage, ob man anders heiraten kann, als dass man wirklich beide ganz bewusst diese göttliche Demut auf sich nehmen und sagen, ich möchte alles eigene zurückstellen. Wenn man sich nur selber verwirklichen will, kann das natürlich höchstens 12 Monate gut gehen. Und dann ist schon viel. Denn das braucht das Zusammenleben sehr, sehr häufig. Ich denke, dass wir das überall brauchen, dass es ein Zurücknehmen seiner Wünsche, seines Willens ist. Und weil man aber sagt, Gott, gib mir die große Ehre. Die Demut ist keine falsche Bescheidenheit, sondern das Wissen um die Ehre Gottes und darum ein Verzicht auf jedes irdische Ehren. Und das sollten wir auch ernst nehmen und dann auch so tun. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir auch im Gottesdienst einen Brauch haben, dass wir fast nie loben oder danken. Da Sie wissen es ganz bewusst, ich bin oft so beglückt, wenn der Chor singt und was alle mithelfen, dort zu tun. Aber ich finde es oft so läppisch, wenn in Versammlungen so eine ganze Litanei des Dankes und des Lobes kommt. Wir wissen doch, dass Gott seine Freude dran hat und dann ist das Allerschönste Lob und der größte Dank. Also in der menschlichen Ehre liegt uns nicht mehr viel. Und Sanftmut. Überhaupt ist ja wichtig, dass diese Worte uns immer anschaulich werden an Jesus. Im Philipperbrief Kapitel 2 wird ja gerade das erwähnt, dass Jesus diese Demut gelebt hat, dass er ein Diener wurde. Und die Sanftmut Jesu, die ist wichtig. Denn tragen wir ja unsere natürliche Veranlagung, die wird uns oft schwer. Aber wir können uns auch nicht verleugnen. Wir bleiben ja mit den Gaben und Schwächen, wie uns Gott geschaffen hat, geprägt. Aber das Interessante ist doch, dass die großen Dinge Gottes nur aus der Sanftmut geschehen. Er gebraucht nicht menschliche Fleischeskraft dazu, um was zu tun. Sondern er wirkt in aller Stille und Sanftmut. Ihm Raum geben. Glauben, warten, beten, in Geduld. Das steht ja eigentlich im Griechischen das Wort Makrothymia, das heißt das weite Herz haben. Dass man einen anderen Menschen einschließen kann, obwohl er uns Kummer macht. Das ist auch die Geduld. Also hier ist die Langmut eigentlich gemeint. Und da braucht es immer wieder bei uns eine Ermahnung. Und da müssen wir einander erinnern und sagen, das ist jetzt dran. Geduld, die dem anderen viel nachsehen kann und ihn lieb hat. Und da hat man eigentlich nie genug. Man müsste vielmehr drum beten, um diese Liebe Jesu, um diese Art, die er uns geben will. Je mehr man über ihn nachdenkt und je mehr man auch weiß, der andere steht unter Jesus, ich stehe unter Jesus, dann kann man viel mehr auch diese Langmut und Geduld haben. Das ist ein Glaubensblick. Und ertrage einer den anderen in der Liebe. Paulus war nie der Meinung, dass man zum Bösen Ja sagen sollte. Er hat ja tüchtig die Dinge beim Namen genannt, aber es gibt ja viele Dinge, die sind nicht einfach so schnell zu richten. Das ist eine schlimme Sache, besonders bei den bibeltreuen Leuten, dass sie meinen, sie müssten sehr, sehr schnell den Stab brechen. Da gibt es ja so verrückte Spinner, kriegen Sie auch das Blättchen von einem Prediger aus Nürnberg. Also da war heute wieder so Originelles drin. Etwa zur Wahl und so, man soll überhaupt nicht zur Wahl gehen. Es gibt ja Leute, die wissen alle so hundertprozentig. Das ist einmal nicht mal unheimlich. Und die stoßen einander auch nur ab, weil sie alles bloß mit Verboten und Verurteilungen haben. Ich kann oft gar nicht mehr weiterreden, wenn Leute so alles sagen, aber der Haarschnitt muss so sein und die Frisur und die Hosenmode und was alles. Ja gut, da gibt's ja wieder lange neue Sachen, ob man Lippenstift nehmen darf und Parfüm und Ringe tragen. Und die kommen aber ganz genau wieder und haben alles. Aber es gibt da irgendwo Dinge, wo man einen in der Liebe akzeptieren kann. Auch wenn man ganz andere Art hat, gerade in der Gemeinde. Und das weite Herz ist, muss da sein. Es hat einen guten Grund, warum unsere jungen Leute so gern nach Eidlingen zu den Schwestern gehen, weil die ja eine ungeheure weite Liebe haben. Die Eidlinger Schwestern sagen, sie hätten auch manche Schwestern, die würden beim Pfingstjugendtreffen lieber gar nicht rübergehen, weil sie manchmal nicht das weite Herz oft so haben. Da geht es natürlich oft auch an der Grenze zu, bei den jungen Leuten, wo man sagt, wenn es arg heiß ist und sie dann mit dem Bikini rumlatschen miteinander, junge Mädchen. Aber die jungen Leute brauchen mal, dass sie merken, ich bin angenommen. Und man liebt mich, bevor man anfängt, all das an ihnen runterzuputzen, was doch nur die Mode ist. Und das ist überhaupt die Frage. Wir tragen ja sehr viel kulturelle Angewohnheiten an uns, Modesachen. Und das ist ja überhaupt die Frage, man dressiert die Kinder und daher heiraten sie doch und dann werden sie wieder neu dressiert. Nicht? Also das ist ja, ob das alles einen Sinn hat, die äußeren Gegebenheiten, und das sind verschiedene Dinge. Wir sollten großmütig und weit sein, sofern es nicht offenkundige Sünde ist. Und das ist oft bei manchen Menschen viel, viel zu früh gesetzt. Und das muss ich auch sagen, dass mir oft das Herz sich rumdreht, wenn ich sehe, wie manche Leute hier richten können. Und dann gibt es so andere, die bringen uns dann Plättchen ins Haus und sagen, jetzt darf man dieses nicht mehr essen, kein Schweinefleisch und jenes nicht mehr. Ich sage, lass doch mal, freu dich doch mal dran. Und wenn, das darfst du ja tun, bloß brauchst du ja nicht alles rausposaunen, was dir jetzt dient und dir nützlich ist. Und es ist nicht jeder, der noch ein Zigärchen im Mund hat, deshalb schon kein Christ mehr. Ist vielleicht nicht gesund, aber manches ist auch nicht gesund, was wir in Freude essen. Eine Schwarzwälder Kirschtorte ist genauso ungesund wie ein Zigarettchen, das einer raucht. Aber dass wir ihm deshalb meinen, wir müssen, es kommen vielleicht wieder ein paar, ich habe ja früher auch geraucht und habe es in der Heiligung abgelehnt, legt, aber ich habe es aus Gesundheitsgründen abgelegt. Passen Sie darauf, dass wir jeden an diesen Dingen verurteilen und sagen, der kann kein Christ sein. Ich habe neulich auch gesehen, wie er Bier getrunken hat oder so. Sicher, wir wissen die Herausforderung, die da kommt, wenn wir auch sehen, wie viele Menschen Schaden nehmen und wenn wir an Menschen schuldig werden. Aber wir können nicht hier andere nach unseren Maßstäben richten. Und es gibt hier ganz völlig verschiedene Arten. Es ist auch schlimm, dass viele Menschen urteilen aus ihrem eigenen verwundeten Gewissen heraus, weil sie selber angebrannt sind in ihrem Gewissen. Und es gibt Traditionen. Das ist ja interessant. Ich habe gerade einen amerikanischen Missionar da, der aus Indien kommt und der kommt aus einer sehr strengen Richtung. Und da habe ich ihn noch darauf hingewiesen, sage, ich muss ihn aufpassen, weil er zum Weihnachtsmarkt wollte. Das hätte keinen Sinn, wenn er hier mit seiner Frau und seinem Töchterchen ist er hier. Ich habe gesagt, da müssen Sie aufpassen. Der Glühwein, das ist kein Tee, sondern da ist Alkohol drin und wahrscheinlich trinken Sie keinen Alkohol, das dürfen Sie nicht trinken. Da sagt er, wenn ich in Deutschland bin, dann halte ich mich an die Sitten der Deutschen. Also er trinkt dann auch mal gerne als amerikanischer Fundamentalist einen Glühwein. Und so ist dann doch, aber wenn seine Leute das sehen würden. Und es ist ja doch manchmal so, Ernst Vater erzählte mal, wie er von Amerika rübergeflogen sei und neben ihm sei eine amerikanische Baptistin gesessen. Sie hätten sich im Flug erkannt und er hätte so gern zu dem Abendessen ein Bier getrunken. Aber er hat gesagt, das würde doch dann sicher die Frau völlig zur Verzweiflung treiben. Und das ist dann schlimm, wenn man so gebunden lebt und sagt, ich kann gar nicht mich selber leben. Nehmt einander an in der Liebe. Jetzt könnten Sie heute Abend aus meinem Wort raushören, als ob ich ein Bilderstürmer wäre. Das will ich nicht sein. Ich will nichts umreißen. Sie wissen das. Aber wir sollten Raum haben in der Liebe und uns freuen, wo ein Mensch bei Christus ist. Und da gibt es eine ganze breite Palette von Dingen, Nebendingen, die Sie vielleicht so lösen würden, die der andere ein bisschen anders löst. Deshalb sieht jede Lebensgestaltung auch ein Stück weit anders aus. Es gibt Menschen, für die ist es Sünd, wenn man nach 8 noch im Bett liegt, und andere, die sind ganz bekehrte Christen und schlafen mal gern aus oder so. Es gibt lauter Dinge, die nicht mit dem Christenstand unbedingt zusammenzusetzen, aber sie kennen so Eifer, für die ist es einfach undenkbar. Die sagen, das gibt's überhaupt nicht. Wenn der wirklich durch Christus geheiligt ist, dabei ist nur ihr Naturell. Und die machen aus ihrer Natur eine Theologie, eine ganze Lehre. Aber das ist nur ihr Empfindung. Nehmt einander an in Liebe. Also das, was mir wichtig ist, ist doch da, wo Christus der Herr ist, in der Gemeinde, um das geht's. Da darf keine Spaltung sein. Natürlich werden wir jungen Leuten auch darüber reden, was gesund ist. Und wir werden ihnen klar sagen, dass sie jetzt mich recht verstehen, bei uns raucht doch keiner die Jugendarbeit. Ist doch klar. Das ist eine andere Frage. Sonst die Frage, ob ich den annehmen kann, der irgendwo jetzt kommt und wie ich mit dem umgehe, der einen anderen Stil hat. Und sei darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist. Die Einigkeit im Geist. Warum sagt der Paulus nicht die totale Einigkeit? Die totale Verbindlichkeit. Er sagt das ganz bewusst nicht, sondern die Einigkeit im Heiligen Geist. Wir sind eins, weil der Geist Gottes uns erfüllt, weil der Geist Gottes uns treibt, den wir im Wort hören. Und dadurch in ganz verschiedener Weise dienen wir ihm. Und da bleiben auch immer vielfältige Dinge. Ich freue mich ungeheuer an der Vielfalt unserer Gemeinde in den Hauskreisen etwa. Dabei weiß ich, dass die ganz verschieden auffassen. Und das ist schön, dass die nicht alle nach der gleichen Art gemacht sind. Und dass etwa die Verkündigung, die Gott mir aufgetragen hat, ergänzt wird durch eine ganz andere Art wieder in den Bibelkreisen, die aber genau wieder auf Christus hinweist. Denn in dieser menschlichen Vielfalt brauchen wir das, die Einigkeit im Geist, dass wir immer wissen, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass überall der eine Geist nur wirkt. Gottes Heiliger Geist. Durch das Band des Friedens. Es ist so, wenn einmal der Frieden zerstört ist, dann kann der Geist Gottes auch nimmer wirken. Und nicht die Einheit in den Formen. Es war ja eine große Tat, dass in dem großen Bekenntnis der Reformationszeit, 1530, ein wichtiges Datum in Augsburg, Augsburger Bekenntnis wird abgekürzt AB. Das sind die AB-Gemeinschaften, das klingt immer so unappetitlich, aber das ist also Augsburger Bekenntnis. In diesem Augsburger Bekenntnis ist die, oder da heißt es kurz mal ab, CA. Confessio Augustana. Im Artikel 7, kann man sich sogar merken, ist das formuliert, es ist genug zur Einheit der wahren Kirche. Predigt des Evangeliums und Sakramente. Alle weiteren Dinge sind nicht nötig. Sie haben nicht gesagt, man muss alles aus einem Gesangbuch singen und sie müssen alle die gleichen Verkündigungstrachten, sprich Talere haben, sie müssen in ihren Gottesdiensten oder in ihren Kirchen folgende Ähnlichkeiten haben. Überhaupt nicht. Das Evangelium muss eins sein. Das war das Bekenntnis in Augsburg, das entscheidende reformatorische Bekenntnis. Und das ist einfach nicht wahr, dass man dann, wenn man eins sein will, dann muss man auch. Und das hört man heute dauernd. Ja, wenn wir wirklich die Einheit darstellen wollen, dann müssen wir auch eine Vereinheitlichung haben, dann darf es neben dem diakonischen Werk nicht noch andere Missionsorganisationen geben, dann muss das alles unter einen Hut und noch unter eine Zentralverwaltung. Wo steht denn das eigentlich? Wo steht denn das? Wir sind doch eins auch in verschiedenen Dingen. Und da gibt es sogar immer wieder die große Gabe, dass man organisatorisch was auseinandernehmen kann. Ich freue mich doch immer, dass der CVM sein Werk tut. Und was haben die Gemeinschaften in unserem Land bewirkt? Und Gott hat sie benutzt, wenn wir nur im Geist einig sind. Und da fehlt es in unserer Kirche am meisten. Dass wir im Geist überhaupt nicht einig sind. Auch nicht in Jesus sind wir nicht eins. Wenn wir ihn Herrn nennen, was meinen wir da? Was ist der Herr? Und das ist die Not der Ökumene, dass führende Vertreter im ökumenischen Weltkirchenrat einen Christus vertreten. Das ist unheimlich. Da ist mehr Buddha und Hindu drin als Christus und Evangelium. Und dass wir sagen, also Vorsicht, das ist nicht die Einheit, sondern wir suchen die Einheit im Evangelium. Und wo wir die finden, das ist etwa die, wo wir in der Allianz darstellen wollen. Nicht wie eine neue Organisation, sondern lasst uns einfach das daran uns freuen. Wir haben die Einheit, wir müssen sie gar nicht machen. Wir sind eins, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Nun ist das auch wieder ein Kunststück, dass viele fertiggebracht haben, gerade um die Taufe einen großen Streit zu machen, dann sei jeder seiner Meinung gewiss. Ich habe es nicht mehr vor, in den mir verbleibenden Lebensjahren darüber noch zu zanken. Ich habe zu Leuten schon gesagt, dürft ihr euch täglich 7-mal taufen lassen, wenn es euch glücklich macht. Mir genügt meine eine Taufe und daran will ich mich freuen. Ich möchte im Glauben wachsen und auf dem Boden meiner Taufe das Heil ergreifen. Es ist immer wieder schwer, wenn dann einer kommt und sagt, ja, die Erwachsenen taufen ja nichts und es muss fließendes Wasser sein. Dann sagen sie, ja, aber die Jordan-Taufe ist noch mal besser. Man kann über alles so einen Zank machen. Und das war gerade nicht wichtig, sondern bei der Taufe heißt doch bloß, ich bin übereignet worden, Jesus Christus. Die Taufe hat als Vollzug an mir keine Heilsbedeutung, wenn ich das nicht im Glauben ergreife. Ist ganz klar. Die Steckdose hat keinen Sinn, wenn ich nicht den Strom durchfließen lasse. Und so ist doch bei der Taufe erst, wenn ich die Herrschaft Christi annehme in meinem Leben, kann das eine Wirkung haben. Also das ist undenkbar, dass Menschen dadurch gerettet werden, dass irgendwo mal sie getauft wurden. Es ist mir leid, dass immer wieder Äußerungen gemacht werden, die in diese sträfliche Richtung gehen. Da steht in der Bibel nichts davon drin. Sondern eine Taufe, die im Glauben ergriffen wird. Und bei der Taufe ist so wichtig, dass ich den Glauben nicht mache, sondern dass er mir zugesprochen wird. Und das ist schon mir in Kindertagen zugesprochen. Darum taufe ich gern Kinder, weil es ein Heilszuspruch ist. Aber ich verweigere sehr häufig die Taufe. Sollen Sie wissen, ich verweigere sehr häufig die Taufe. Es gibt auch ein Dilemma, wo ungläubige Leute ihre Kinder taufen lassen wollen und meine Verweigerung nicht akzeptieren. Dann komme ich in eine dumme Lage nach unserer Kirchenordnung. Das ist richtig. Aber ich hoffe immer noch, dass etwas hängen bleibt. Man kommt sehr weit, auch den Menschen zu erklären, dass das Taufen nicht selig macht, sondern dass erst das selig macht, wenn diese Kinder diese Zusage, die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen. Aber darum geht es doch jetzt einfach, dass es nur eine Gottesherrschaft gibt. Es gibt ja gar keine evangelische Taufe. Die Leute reden ja so einen Quatsch, wenn sie sagen, jetzt muss man sich umtaufen lassen. Das kann man nicht. Da meinen Sie, wenn einer katholisch oder evangelisch ist, muss man sie umtaufen lassen, umtäufen. Das geht aber gar nicht. Da wird keiner umgetauft, sondern das ist ja nur ein Schriftakt hier in den Kirchenregisterbüchern. Da wird nichts umgetauft. Sondern wir sind ja nicht evangelisch getauft. Das ist überhaupt ein Quatsch. Es gibt keine evangelische Taufe. Wir werden auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft. Ich taufe auf den Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes. Da steht nichts von evangelischer Kirche drin. Und deshalb ist es so wichtig, wir sind darauf getauft, es ist nur schwierig, wenn einer von einer Kirche getauft wird, die den dreieinigen Gott ablehnt. Dann kann diese Taufe nicht akzeptiert werden, weil es nicht dem entspricht, was wir von der Gottesherrschaft verstehen. Das war bei den Zeugen Jehovas der Fall. Eine Zeugen Jehovas Taufe ist keine Taufe, die akzeptiert wird von uns. Das ist eine, der ist nicht getauft. Aber sonst wird alles, wird nur nach diesem Maßstab bei uns geprüft. Auch alle Sondergruppen und Sekten werden daraufhin geprüft, ob sie auf den dreieinigen Gott taufen oder ob sie auf ihre Gruppe taufen. Wer auf den dreieinigen Gott getauft ist, kann nicht nochmal getauft werden. Das ist ein Unsinn. Sondern dann ist er das. Er kann seine Konfession wechseln. Warum nicht? Aber er kann nicht neu getauft werden. Weil das ein Unsinn ist. Was soll dann? Dann würde ich mich ja, als würde ich der Heilsspender sein. Das kann nur der eine Gott sein. Und wenn Menschen ihm gehören, dann können sie auch ihre Zugehörigkeit wechseln. Das ist ja unser Belieben in dieser Art der Welt, wo wir nur in Gruppen leben können. Ein Gott und Vater aller, derer, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Darum wollen wir beten, dass Gott mehr und mehr in uns zum Zuge kommt. Es ging um die Gemeinde. Und es ist mir noch einmal wichtig, dass wir in der Gemeinde die Vielfalt ergreifen. Noch ein Gedanken zum Schluss. Es treibt mich immer wieder um, wie wir auch die Vielfalt in der Gemeinde darstellen können. Ich stehe seit längerem unter dem Eindruck, dass wir noch etwas vielleicht tun könnten. Wir haben ja eine Fülle von Gruppen und Kreisen. Wir wollen nicht einen Rekord aufstellen. Aber ich habe es jetzt wieder aus verschiedenen Städten gehört, besonders von unseren baptistischen Freunden, dass heute ein ganz großer Zuspruch ist, wenn man Gemeinschaft auch darstellt für die große Zahl der Unverheirateten, Männer und Frauen gemeinsam. Diese Single-Arbeit. Ich freue mich auch, dass am Sonntag hier ein Freizeittreffen von Neues Leben ist in unseren Räumen. Da liegen auch in der Kirche die Prospekte auf. Wir sollten vielleicht im neuen Jahr einmal uns darüber besinnen, wie man das machen kann. Und zwar ganz deutlich, nicht als ein Heiratsclub oder sowas, sondern gerade, dass man sagt, in einer Vollwertigkeit ohnegleichen. Und wo man viele fröhliche, auch weltoffene Unternehmungen machen kann, wo man Leute mitnehmen kann, wo man Gemeinschaft leben kann, weil eben doch die Ehepaare immer in sich genug haben. Und es immer schwierig ist für die, die alleinstehend sind, hier dann richtig akzeptiert zu sein. Und die andere Sache, die mich ganz stark bewegt, es ist schon lange so, dass die Frauen heute ihre Würde und ihren Wert haben. Es ist ganz arg wichtig, dass etwa das, was unser Günter Bayer immer gemacht hat, so ein Männertreffen. Die Männer, die sind heute oft nicht mehr auf der Wehr. Das glauben sie gar nicht, obwohl wir immer das große Mundwerk führen. Ich höre überall, wo die Leute sagen, man hat eine kleine Männerarbeit wieder begonnen. Wie viele Männer froh sind, weil sie viele Dinge gern unter Männern reden und das heute nicht mehr möglich ist. Man hat das alles geöffnet, um den lieben Schwestern auch zu sagen, dass sie voll akzeptiert sind. Aber so wie auch gerade Frauengruppen und Frauenkreise ihren Wert haben, ist es sicher wieder von einem ganz großen Gewinn auch in der Gemeinde, diese Art der Gemeinschaft darzustellen. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten. Wir sollten offen sein und uns daran freuen, was alles möglich ist, so wie die lieben Lütges ihren Adventsmittag gemacht haben am letzten zweiten Advent. Das ist doch schön, was alles gibt und so wie heute Mittag die Senioren sich getroffen haben. Aber die Vielfalt der Gemeinde, weil ein Herr, ein Geist uns erfüllt. Und behalten Sie das, wenn Sie sich heute an was geärgert haben, tut mir's leid, dann vergessen Sie das auch unter meiner menschlichen Ermahnung und freuen Sie sich daran, dass uns beide Christus treibt. Man kann ja auch mal was verschieden sehen unter den Worten. Wir wollen darum bitten, dass uns Gottes Geist in alle Wahrheit leitet.